Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Ich veröffentliche mein erstes Buch. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß von meinem Ziel, gesund alt werden zu wollen. Dafür scheue ich keine Mühen und Mittel. Von radikalen Ernährungsumstellungen über präzises Glukosetracking bis hin zum Marathonlauf. Ich habe alles ausprobiert. In meinem Buch, das am 10. Oktober 2024 erscheint, gebe ich euch tiefe Einblicke hinter die Kulissen dieser Mission und teile meine Einsichten, Erfolge, aber auch Misserfolge. Vorbestellen könnt ihr es über den Link in den Shownotes. Habt Fragen dazu? Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Herzlich willkommen zur 46. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Mein heutiger Gast hat etwas gemeinsam mit mir. Und zwar haben wir beide gerade ein Buch geschrieben, jeweils über die Themen, die uns am meisten am Herzen liegen. Bei mir ist das, und das überrascht vermutlich niemanden mehr, das Thema Langlebigkeit und wie wir möglichst lange gesund leben können. Meine heutige Podcast-Expertin hat ein Buch über mentale Gesundheit geschrieben.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Eva Elisa Schneider. Sie ist eine promovierte Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Mit über 10 Jahren Erfahrung in Führung von Mitarbeitenden, Wissenschaft und im Gesundheitswesen hat sie sich als eine der führenden Stimmen im Bereich mentale Gesundheit im deutschsprachigen Raum etabliert. Ihre Expertise erstreckt sich über die Arbeit mit internationalen Unternehmen wie PwC, Deloitte oder Allianz, wo sie als Speakerin und Trainerin im Bereich Gesundheitsmanagement und Organisationsentwicklung tätig ist. In ihrem Podcast Gesund arbeiten teilt Dr. Schneider regelmäßig Einblicke aus ihrer Arbeit und trägt dazu bei, das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu fördern. Ihr neues Buch Mental Health Matters, das am 8. Oktober 2024 erscheint, wird weitere Beiträge zu diesem wichtigen Thema liefern. Ich habe mit ihr bereits vor der Veröffentlichung über ihr Buch und ihre Erfahrungen mit mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen. Eva, vielen Dank, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Ich würde gerne mit der Frage anfangen, was treibt dich persönlich an, dass du dich so intensiv mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzt?
Ja, ich bin ja eigentlich Psychologin und auch Psychotherapeutin und ich war ganz lange in der Gesundheitsversorgung auch. Also ich habe PatientInnen mit psychischen Erkrankungen behandelt und habe da aber sehr oft gemerkt, dass ganz viele zu mir gekommen sind, die arbeitsplatzbedingt enorm großen Stress hatten. Ne? Also die sind zum Beispiel mit einem Burnout bei mir gewesen, gab aber auch andere Erkrankungen und irgendwie dachte ich irgendwann, Mensch, das ist irgendwie so ein großes Thema, dass bei so vielen Menschen der Arbeitsplatz irgendwie der Gesundheit irgendwie eher schadet oder zumindest nicht gut tut. Und das muss doch irgendwie auch anders gehen und das muss man irgendwie anders machen. Und da wollte ich mich dann mehr wirklich in die präventive Richtung engagieren und bin daher quasi aus dieser ganz klassischen Psychotherapie rausgegangen und arbeite jetzt heute mit Unternehmen zusammen und mache mich eben da ganz präventiv und proaktiv für mentale Gesundheit stark.
Ja, und das Thema ist ja so wichtig, dass du auch ein Buch geschrieben hast, was am 8.10. rauskommt. Mental Health Matters. Was hat dich dazu inspiriert, ein Buch zu schreiben?
Ja, also erstmal kriege ich ganz oft sehr ähnliche Fragen von Unternehmen, wenn ich mit denen arbeite. Ich arbeite ja sehr oft mit HR oder mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zusammen oder auch mit vielen, halte ja oft auch Vorträge oder Webinare zu bestimmten Themen. Da kommen oft sehr ähnliche Anliegen. Ne? Wie mache ich das denn jetzt eigentlich im Job? Ne? Wie schütze ich mich vor Stress oder wie gehen wir das Thema mentale Gesundheit bei uns wirklich systematisch an? Ne? Weil was wir oft beobachten, ist, dass wir so einen Flickenteppich an Angeboten haben und das ist erstmal gut, ne? Dass es überhaupt so Gesundheitsangebote gibt, aber irgendwie sind die oft wenig zusammenhängend. Und in dem Buch erzähle ich zum einen, wie wir alle wirklich dazu beitragen können, dass wir eine mental health-freundliche Arbeitsumgebung schaffen und dass das nicht nur in der Hand von einer ganz bestimmten Person liegt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich wirklich ganz viele Tools und Best Practices auch aus meiner Erfahrung und meiner Arbeit teile und auch ganz tolle Gastbeiträge dabei habe. Ne? Also zum einen von Menschen, die selber vielleicht eine Geschichte haben mit mentaler Gesundheit, die im Burnout waren und sich dann entschieden haben, zurückzukommen in ihren Job. Menschen, die und Unternehmen auch, die erzählen, wie sie das eigentlich angehen, das Thema, auch wirklich global beispielsweise. Ne? Also nicht nur so kleine Unternehmen, sondern wirklich auch bis hin zu richtig großen Unternehmen. Ich verrate jetzt noch nicht, wer es ist, aber das könnt ihr dann im Buch nachlesen. Und das zeigt einfach, dass wir alle in unserer jeweiligen Rolle anfangen können. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Empowerment auch, was wir da spüren, ne? Weil wir ganz oft so dieses Verantwortungs-Ping-Pong erleben. dass irgendwie die Mitarbeitenden sagen, nee, also HR muss dafür sorgen und HR sagt, na, die Führungskräfte müssen aber mehr ran und die Führungskräfte sagen, ach ja, eigentlich sollen die Mitarbeitenden mehr machen. Und so drehen sich eigentlich alle im Kreis. Und ich bin der Meinung, dass wir alle dazu beitragen können und wir einfach gucken müssen, wie können wir diesen Hebel nutzen. Und dazu habe ich im Buch ganz konkrete Beispiele und Tools und Best Practices.
Kannst du uns ein paar Einblicke geben in die Hauptthemen deines Buches und gibt es ein paar spezifische Methoden oder Ansätze, die du hervorheben möchtest?
Also etwas, was ich sehr beobachte, generell in der Arbeitswelt, dass wir immer mehr in die Richtung gehen, dass wir Mental Health als eine Kompetenz verstehen. Also nicht etwas, was einfach gegeben ist, man hat das oder man hat das nicht oder man braucht dafür ein Psychologiestudium, sondern etwas, das man lernen kann, ganz proaktiv, ne? Und ganz bestimmte Kompetenzen auch lernen kann, ne? Wie beispielsweise Stressmanagement, aber auch speziell für Führungskräfte beispielsweise Kompetenzen erlernen kann. Ne? Wie kann ich denn eigentlich Signale von psychischen Belastungen erkennen bei meinen Mitarbeitenden? Wie spreche ich das eigentlich sensibel an? Was darf ich da? Was darf ich vielleicht auch nicht? Was mache ich vielleicht, wenn eine Person überhaupt nicht auf meine Hilfsangebote reagiert? Ne? Also alle das sind ja Kompetenzen, die wir tatsächlich entwickeln müssen. Und darüber spreche ich unter anderem in meinem Buch. Und ich gebe sehr, sehr viele konkrete Beispiele von bestimmten Personen, wie sie zum Beispiel das Thema mentale Gesundheit im Team thematisieren. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Man hat so das Gefühl, ich würde so gerne ein bisschen was machen und in meinem kleinen Team und meinem Raum, den ich habe, so das Thema mal reinbringen. Aber ich weiß gar nicht so richtig, wie. Da gebe ich zum Beispiel ganz tolle Beispiele und Tools auch. Oder ich gebe auch Beispiele, jetzt wenn man beispielsweise im HR sitzt oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement und sagt, okay, wir wollen das Thema wirklich großflächiger angehen. Wie starten wir da eigentlich? Ne? Wie bauen wir denn so eine Strategie für das Thema, das eben nicht nur diese kleinen gießkannenartigen Angebote quasi hat, sondern was vielleicht auch einem größeren Ziel und Zweck dient. Und da unterfüttere ich das immer wieder mit halt Einblicken aus der Praxis und vor allen Dingen auch aus Erfahrungswerten, die ich jetzt aus meinen vielen Jahren da mitbringe.
Ich habe selbst gerade ein Buch geschrieben und der Prozess war intensiv und auch spannend, aber ich habe auch noch mal viel reflektieren können.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du überdacht hast, also in deinem Schreibprozess, was du vorher anders gesehen hast?
Also, was ich sicherlich gemerkt habe, ist, dass es nicht so diese One-Size-Fits-It-All-Lösung gibt, die sich eigentlich alle wünschen, weil alle wollen so wissen, wie machen wir das, wie gehen wir das an, ne? Und wollen so dieses eine Tool oder diesen einen Ansatz und den gibt es einfach nicht. Und das ist mir beim Schreiben nochmal sehr stark aufgefallen, dass ich einfach so viele Beispiele aus der Praxis reinbringe, dass jede Person und jedes Team und jedes Unternehmen einfach den eigenen Weg finden muss, wie wir mentale Gesundheit mehr in den Arbeitsalltag bringen können. Also das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich inhaltlich hatte, dass man da seinen eigenen Weg finden muss. Ich hatte aber auch noch eine andere Erkenntnis, eher persönlicher Art. Du hast ja auch gerade schon gesagt, so ein Buch zu schreiben ist sehr intensiv. Mhm. Also du weißt das ja selber sehr, sehr gut. Und dass solche Projekte wirklich nur möglich sind, wenn man ein gutes Unterstützersystem um sich herum hat, ne? Und wenn man vielleicht auch Dinge hat, die eben nicht mit Buchschreiben zu tun haben, sondern die ein guter Freizeitausgleich sind oder Menschen, die einen auffangen, auch vielleicht mal in schwierigen Phasen. Oder einfach, ne, einem irgendwie vielleicht was zu essen kochen, wenn man einfach gerade selber so total im Schreibtunnel ist. Das sind so Kleinigkeiten, die machen enorm viel aus, um solche Projekte überhaupt erst wuppen zu können. Also das so als kleiner Blick von hinter den Kulissen.
Und für wen ist dein Buch besonders geeignet? Also sind das Unternehmenslenker oder wer sollte es auf jeden Fall lesen?
Es sind vor allen Dingen diejenigen, die sich in irgendeiner Form für mentale Gesundheit einsetzen wollen. Ne? Also selbst wenn man jetzt vielleicht keine EntscheiderInnen-Position hat, aber trotzdem sagt, ich möchte das Thema in mein Team bringen, ne, dann gibt es da auf jeden Fall sehr viele Beispiele, wie das funktionieren kann. Und die sagen, ich möchte das mit meinem Hebel, den ich habe, voranbringen. Und es sind auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne das Tabu und das Stigma rund um mentale Gesundheit abbauen. Vielleicht, weil ich selber eine eigene Mental Health-Geschichte habe und auch weiß, wie sich das anfühlt, ne? Wenn man vielleicht stigmatisiert wird oder wenn man sich nicht traut, bestimmte Dinge anzusprechen am Arbeitsplatz oder sehr negative Erfahrungen gemacht hat, wenn man es angesprochen hat und sagt, ich möchte das gerne jetzt für mich und meine Umgebung anders machen. Und die auch sagen, ja, ich sehe das einfach als ein Zukunftsthema und da möchte ich anpacken. Das sind genau die Personen, die dieses Buch auf jeden Fall abholt.
Wo siehst du denn eigentlich die größten Herausforderungen für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz?
Da gibt es natürlich auch einige, vielleicht nenne ich mal die zwei größten. Also die eine ist, dass wir im Moment ein sehr reaktives Gesundheitsverständnis noch haben. Ne? Also wir kümmern uns erst eigentlich um die Menschen, wenn es ihnen schon schlecht geht oder wenn sie vielleicht längere Zeit nicht bei der Arbeit waren und dann wieder zurückkommen mit einer betrieblichen Wiedereingliederung, was ein ganz wichtiges Programm ist. Aber bisher hat das sehr, ja, unser Verständnis von Gesundheit am Arbeitsplatz sehr dominiert. Und was wir jetzt immer mehr merken, ist, dass es eben hin zu einem proaktiven Verständnis geht. Ne? Also wie sorge ich dafür, dass Menschen überhaupt gesund bleiben, ne, und gar nicht erst krank werden? Oder dass wir sie möglichst früh erkennen, wenn sie auf dem Weg in eine Verschlechterung sind und möglichst früh abfangen können, damit das Kind gar nicht erst in den Brunnen fällt. Das ist so ein ganz großer Trend. Eine andere Richtung ist, dass wir mehr weggehen von diesem, es gibt so ein, zwei wenige Professionals im Unternehmen, so ein Betriebsarzt vielleicht, ne, oder es gibt so eine irgendwie Ansprechperson vielleicht oder eine psychosoziale Beratung. Das sind auch wichtige Institutionen, das würde ich gar nicht schmälern, aber dass wir mehr in Richtung von MultiplikatorInnen-Programmen gehen. Also, dass wir diese Kompetenz rund um mentale Gesundheit, dass ich weiß, ne, wie erkenne ich vielleicht die Signale, wie kann ich ein wirklich empathisches Gespräch beispielsweise führen mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, wo ich einfach mir auffällt, Mensch, dem scheint es einfach nicht so gut zu gehen, wie man das machen kann und das mehr in das Unternehmen breit reinzufächern. Da gibt es auch ganz tolle Beispiele aus Unternehmen, die habe ich auch in meinem Buch genannt, auch so ein ganz prominentes Programm, was vielleicht der ein oder die andere schon mal gehört hat, ist das Mental Health First Aider Programm, wo wirklich Menschen ausgebildet werden, egal in welcher Rolle man ist, um so grundlegende Mental Health Kompetenzen zu haben, Signale zu erkennen, Gespräche zu führen und auch auf die richtigen Ressourcen hinzuweisen, ne? Also sogenannte Gatekeeper zu sein, wo es einfach darum geht zu schauen, ah ja, ne, dir geht so und so, lass uns mal schauen, was dir vielleicht in diesem Moment helfen würde, was wir im Unternehmen an Angeboten haben, damit diese niederschwellige Hilfe einfacher wird. Weil es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ich, wenn ich belastet bin, vielleicht eher zu dir, Hadi, gehe, wenn du mein Kollege bist, als wenn ich jetzt den umständlichen Weg über einen Betriebsarzt, den ich vielleicht noch nie gesehen habe und gar nicht weiß, wo der sitzt und das ist irgendwie so wenig Vertrauensverhältnis da. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich da hingehe und so verschleppe ich meine Symptome und wenn ich aber Personen um mich herum habe, wo ich weiß, ah, ne, das sind Menschen, an die kann ich mich vertrauensvoll wenden, dann wird es sehr viel leichter für mich, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Und diese Niederschwelligkeit ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern.
Ja, das ist ein super Hinweis. Also wir arbeiten selbst mit einem Psychologen, der zu uns kommt und wir haben eine App, mit der wir arbeiten und allen Mitarbeitern und auch deren Familien Zugang geben können zu psychologischer Unterstützung. Aber dieses niedrigschwellige Angebot, Leute als Multiplikatoren einzusetzen, das ist ein super Hinweis. Nehme ich auf jeden Fall mit. Hast du auch das Gefühl, dass die Stigmatisierung abgenommen hat?
Ja, also auf jeden Fall merke ich, dass das Gespräch über mentale Gesundheit leichter wird und es wird auf jeden Fall akzeptierter. Ich glaube, da hat auch natürlich Covid einen ganz großen Anteil dran. Weil wir einfach mit Covid gemerkt haben, irgendwie sitzen wir alle in einem Boot und plötzlich geht es uns allen oder sind wir alle mit den gleichen Stressoren einfach konfrontiert. Ne? Da ist es nicht mehr, dass du mir irgendwas erzählst und ich das Gefühl, boah, da kann ich gar nicht anknüpfen, ich weiß, ne, da habe ich irgendwie, kann ich mich wenig einfühlen, sondern plötzlich saßen wir alle da und haben alle von zu Hause gearbeitet, ne, hatten alle vielleicht irgendwie Familie, Homeschooling, was auch immer zu bewältigen. Und das hat das Gespräch darüber auf jeden Fall erleichtert, definitiv. Ich merke auch heute, zum Beispiel, wenn ich Keynotes mache, manchmal, dass Menschen eher nochmal auf mich zukommen im Nachhinein. Manchmal noch nicht im großen Publikum, wenn ich am Ende zum Beispiel die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, dass da manche noch ein bisschen verhalten sind. Dann fangen die mich manchmal so vor der Toilette ab oder so und fragen mich dann nochmal so eine persönliche Frage. Aber sie kommen auf jeden Fall zu mir. Und das ist etwas, was deutlich mehr geworden ist im Vergleich zu den Jahren davor. Dennoch sehe ich auch, dass wir da noch ganz, ganz viel zu tun haben und vor allen Dingen noch unglaublich viele Mythen über psychische Erkrankungen oder auch psychische Belastungen als solche bestehen. Also ein ganz typischer Mythos ist, dass Arbeit zum Beispiel krank macht. Ne? Das stimmt erstmal so überhaupt nicht. Also wir wissen, dass Leute, die arbeiten gehen, oft deutlich weniger von psychischen Belastungen betroffen sind als beispielsweise arbeitslose Menschen. Und wir wissen auch, dass Arbeit den meisten Menschen ganz viel Sinn gibt und auch Halt gibt, dass sie Tagesstruktur haben, ne? Und dass sie vielleicht auch Menschen treffen, KollegInnen, die sie mögen. Also das ist so ein ganz hartnäckiger Mythos und das zum Beispiel räume ich auch sehr in meinem Buch mit auf, mit diesem und auch mit weiteren Mythen, weil selbst wenn wir darüber sprechen, kursiert dann doch immer noch die ein oder andere Falschinformation, wo noch einiges zu tun ist.
Ja, du sprichst auch häufig über die Bedeutung von Resilienz und Stressbewältigung. Mhm. Was mich interessiert ist, wie definierst du Resilienz im Kontext von einer modernen Arbeitswelt? Und ja. Was können wir machen, um als Menschen resilienter zu werden?
Beim Thema Resilienz ist ja auch eigentlich der Grundgedanke, sich zu überlegen, was hält die Menschen eigentlich trotz Stress und trotz Krisen gesund? Und es hat so in den letzten Jahren so eine Entwicklung genommen, dass wir sehr viel auf die individuelle Resilienz gucken. Ne? Also wie kannst du speziell so widerstandsfähiger werden und dass du so die Dinge nicht mehr so viel anhaben können. Und das ist eigentlich falsch vom Gedanken her. Also da geht es gar nicht unbedingt darum, dass uns Situationen gar nichts mehr anhaben und wir überhaupt keine Emotionen mehr haben, sondern es geht vielmehr darum zu überlegen, wie können wir uns wirklich schnell und gut von Stress erholen. Und zwar nicht nur als Individuen, als Einzelpersonen, sondern vor allen Dingen als Gemeinschaft. Also, dass wir ein bisschen mehr weggehen von dem, wir alle alleine sind für unsere Resilienz zuständig, sondern wir haben auch eine sogenannte kollektive Resilienz, eine gesellschaftliche Resilienz. Und die ist eigentlich die, die wir noch viel mehr stärken müssen, weil wir auch aus der Resilienzforschung wissen, dass stabile soziale Netzwerke und stabile Beziehungen der größte Airbag für Resilienz sind, den wir uns wünschen können. Also, das ist einfach das, was uns am allermeisten hilft, um uns von Stress und Krisen zu erholen. Und genau das sollten wir auch in Unternehmen fördern. Ne? Also ein Gefühl von Gemeinschaft, einen Sinn erleben und dieses Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Diese kollektive Resilienz wird meiner Ansicht nach noch viel zu wenig gerade thematisiert, obwohl sie eigentlich ein ganz, ganz entscheidender Hebel ist, um unsere Resilienz zu stärken.
Ja, absolut. Also ich höre das heute auch zum ersten Mal. Also vielen Dank für den Impuls. Ja. Ganz toll.
Ja, gern.
Du hast ja selbst in der Vergangenheit schon mal ein internationales Team von über 100 Psychologen in einem Health-Tech-Unternehmen geleitet. Was hast du daraus gelernt und welche Erfahrungen hast du gemacht als Führungskraft, die dann auch eine Verantwortung hat und eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter?
Eins von den wirklich wichtigsten Learnings, die ich hatte während dieser Zeit, ist, dass natürlich das Verantwortungsgefühl Mitarbeitenden gegenüber extrem groß ist als Führungskraft. Und du möchtest natürlich, dass es denen gut geht, dass sie sich entwickeln können, ne? Dass die Dinge machen, die ihnen Spaß machen, dass die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und das manchmal aber auch sehr viel persönlichen Druck produzieren kann. Und ich habe, glaube ich, etwas zu lange damit gewartet, dass ich mir selber auch Support an meine Seite geholt habe, weil ich der Meinung bin, Menschen, die sich viel um andere kümmern, brauchen auch immer jemanden, der sich um sie kümmert. Ne? Wenn wir selber viel den Regenschirm über anderen aufspannen, brauchen wir auch jemanden, der über uns den Regenschirm aufspannt. Und das kann eine Person sein, die einen psychologisch berät, das kann ein Coaching sein, das kann eine therapeutische Unterstützung sein, ein Sparring, eine Mentorin, egal was, ne? Also etwas, was zu einem passt. Und da habe ich, glaube ich, zu lange gewartet, bis ich mir selber auch Support geholt habe. Und das war aber eins meiner allergrößten Learnings, was ich jeder Führungskraft mitgeben würde, wirklich selbst sich auch einen Regenschirm zu suchen und auch eine Person an der Seite zu haben, mit der man vertrauensvoll sprechen kann. Das ist enorm wichtig und bringt ganz viel Entlastung, gerade wenn man sich so viel um andere kümmert. Und eine andere Sache ist auf jeden Fall mein eigener Umgang mit Stress, der auch nicht immer ein komplettes Positivbeispiel ist. Also obwohl ich Expertin fürs Thema mentale Gesundheit bin, habe ich natürlich trotzdem auch manchmal Momente, ne, wo ich auch ungesunde Muster und Routinen habe. Und die existieren einfach, das ist ganz klar. Was aber vor allen Dingen wichtig war, dass ich mit dem Team darüber spreche und dass ich denen auch deutlich mache, hey, ne, ich bin vielleicht gerade gestresst oder mir geht's gerade nicht so gut oder ne, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr einfach vielleicht noch keine Antwort bekommen habt oder das Projekt irgendwie gerade so ins Stocken gerät, weil das und das im Hintergrund gerade passiert. Also darüber auch wirklich offen und transparent zu sein, halte ich für eine ganz wichtige Sache, wenn wir Führungsarbeit machen, weil wir auch nur Menschen sind. Und weil es auch oft hilft, für andere das eigene Verhalten besser einzuordnen. Also wenn ich halt super kurz angebunden bin, dass sie wissen, das hat überhaupt nichts mit ihnen gerade zu tun, sondern weil vielleicht mein eigenes Stresslevel gerade sehr
hoch ist. Und da kann ich auch nochmal vielleicht ein kleines Einblick geben in die Praxis, weil ich einen Termin dafür extra auch mit meinem Team etabliert hatte, der mein absoluter Lieblingstermin im ganzen Monat war. Und zwar war das der Emotional Check-in, mhm. so haben wir den genannt. Also da habe ich im wirklich kleineren Team, im engsten Team, haben wir uns in 3/4 Stunde einfach nur ein paar Fragen gewidmet, wo es darum ging, wie geht's uns eigentlich gerade? Und zum Beispiel haben wir gefragt, ne, wie geht's uns auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn wir auf der Skala einen Punkt nach oben rutschen würden, was bräuchte es denn dafür, um einen Punkt weiter nach oben zu kommen? Und gibt es irgendwas, von dem ich möchte, dass mein Team das weiß? Einfach nur, damit die anderen gerade mal kurz wissen, Mensch, ne, wie geht's mir? Was ist da gerade los? Gibt es irgendwas, wie wir dich supporten können? Und gibt es noch irgendwas vielleicht auch, was du uns mitteilen möchtest, ohne dass es eine Aufforderung ist, ans Team jetzt irgendwie plötzlich 1000 Arbeitsaufgaben zu übernehmen? Das war überhaupt nicht so, sondern es war einfach unglaublich entlastend und gut, offen darüber zu sprechen, was uns gerade umtreibt. Und das hat unseren Teamzusammenhalt enorm gestärkt und es war auch überhaupt nicht so, dass wir danach so ganz viele To-Dos plötzlich hatten, ne, und irgendwie etwas an unserer Arbeitsweise umgestellt haben. Sondern es war einfach nur diese Entlastung, ah, okay, ich will einfach nur wissen, dass ihr darüber Bescheid wisst, was bei mir gerade los ist. Und das hat ganz, ganz viel bewegt. Und das würde ich ganz vielen Führungskräften auf jeden Fall weitergeben, dass diese Offenheit unglaublich viel wert ist.
Ja, also wirklich sehr wertvoller Hinweis. Also ganz toll. Lass uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Was siehst du an Entwicklungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen, die mentale Gesundheit oder mentale Fitness positiv beeinflussen werden?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein größeres Selbstverständnis wird, über das Thema zu sprechen. Die Entwicklung sehen wir jetzt gerade so und das wird sich, glaube ich, weitertragen auf jeden Fall. Was ich auch denke, ist, dass die Konzepte und Angebote, die wir jetzt haben und die jetzt so vor allem nach Covid so sehr stark gewachsen sind, dass die jetzt sehr auf den Prüfstand gestellt werden. Was funktioniert nicht? Wo müssen wir vielleicht nochmal eine Iteration machen? Wo nehmen wir ein anderes Angebot wahr? Also da wird sich auch noch viel bewegen. Ich glaube, da sortiert sich auch der Markt gerade erst. Und eine andere Sache, die knüpft daran an, was ich vorhin schon gesagt hatte mit den MultiplikatorInnen, die ich als sehr zentral halte, um das Thema wirklich flächendeckend voranzubringen, ist, dass die Niederschwelligkeit und das Dranbleiben ganz zentral sein werden, um das Thema weiter zu verfolgen. Also wenn wir wirklich viele Menschen erreichen wollen, dann brauchen wir auch viele Menschen, die dieses Thema multiplizieren und das wird ganz entscheidend sein in der Zukunft.
Welche 3 Tipps möchtest du unseren Zuhörern am Ende noch mitgeben, die sie anwenden können, um ihre mentale Fitness zu stärken und Stress besser zu bewältigen?
Ja, also das Erste ist auf jeden Fall, knüpft sehr gut an die Resilienz an vorhin, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun und die uns Energie schenken, die so richtige Energietankstellen sind. Das ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere Resilienz, für alles. Also das ist die absolute Grundlage. Und ich habe auch oft das Gefühl inzwischen, dass dieses ganze Thema Work-Life-Balance manchmal in diese Richtung Selbstoptimierung geht. Da habe ich auch im Buch mal so meine kritischen Gedanken mal zu dargelassen. Ich finde, wir sollten Work-Life-Balance mehr als etwas verstehen, was uns Spaß macht und was uns Freude macht und was nicht so ein To-Do ist von wie kriege ich jetzt das meiste da raus, sondern wie kriege ich einen Alltag hin, der mich einfach richtig froh macht und wo ich mich einfach jeden Tag darüber freue, dass ich diesen Alltag führen kann. Und noch ein kleiner Tipp vielleicht, wenn es besonders stressig wird, da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, weil es wird einfach immer wieder Phasen geben, die verlangen viel von uns ab, die sind unglaublich stressig und voll und dann haben wir immer das Gefühl, boah, wir können irgendwie alles Tolle, was wir uns vorgenommen haben, können wir nicht mehr machen, weil dann irgendwie die 2 Stunden Sport gecancelt werden und das Treffen mit Freunden und alles wird aus dem Kalender gestrichen. Und da eher ganz klein zu denken und so anzufangen, dass wir uns eine Minimalroutine festlegen, dass wir sagen, okay, selbst wenn es so stressig ist, dass eigentlich gar nichts mehr geht, schaffe ich es trotzdem noch, vielleicht 15 Minuten am Tag mal draußen gewesen zu sein, eine gesunde Mahlzeit gegessen zu haben und genügend Wasser getrunken zu haben und vielleicht wenigstens auf 6,5-7 Stunden Schlaf gekommen zu sein. Diese ganz kleinen Minimalsachen, ne, wo es nicht gleich das Riesensportprogramm sein muss, aber einfach so minimal kleinste Gesundheitsroutinen, die trotz sehr viel Stress noch umsetzbar sind. Ne? James Clear sagt da immer so schön, make it so easy that you cannot say no. Also es muss so klein und einfach sein im Alltag, dass wir es trotzdem noch umsetzen können, egal wie viel Stress wir haben. Und das sollte jeder mal für sich überlegen, was das für einen selbst sein kann, dass man trotz der stressigen Tage das Gefühl hat, ich habe noch ein bisschen was für meine Gesundheit getan.
Super. Vielen, vielen Dank, Eva, für den spannenden Austausch. Ich habe echt viel mitgenommen und werde das jetzt erstmal alles verarbeiten. Dankeschön.
Wundervoll. Vielen Dank für die Einladung.
Die Fakten der Folge.
Auch als Expertin für mentale Gesundheit gibt es ungesunde Muster und Routinen. Der Schlüssel ist, offen und transparent mit dem Team über den eigenen Stress zu sprechen. Es ist auch am Arbeitsplatz wichtig, seinen Mitmenschen mitzuteilen, wenn man gestresst ist. Das hilft anderen nicht nur, bestimmte Verhaltensformen richtig einzuordnen, sondern fördert auch das gegenseitige Verständnis und trägt zu einem harmonischen Miteinander bei. Ein monatlicher Termin, um im Team offen über das emotionale Befinden zu sprechen, kann zum Beispiel den Teamzusammenhalt stärken und schafft mentale Entlastung. Eva denkt, die gesellschaftliche Akzeptanz, über mentale Gesundheit zu sprechen, wird weiter wachsen. Um das Thema in der Breite voranzubringen, sind sogenannte Multiplikatoren entscheidend, die das Thema in die Gesellschaft tragen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, denn gleich kommt noch mein Random Reminder. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Zink für den Herbst. Bei uns in Deutschland hat sich der Sommer verabschiedet und der Herbst steht vor der Tür. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten steigt die Wahrscheinlichkeit, Erkältungen und Grippeviren ausgesetzt zu sein. Zink unterstützt die Funktion des Immunsystems und kann helfen, die Abwehrkräfte gegen Infektionen zu stärken. Studien haben gezeigt, dass eine ausreichende Zinkzufuhr die Dauer und Schwere von Erkrankungen reduzieren kann. Darüber hinaus ist Zink gut für die Wundheilung. Im Herbst, wenn die Haut durch trockene Luft und kühlere Temperaturen strapaziert wird, kann Zink helfen, Hautreizungen und kleine Verletzungen schneller zu heilen. Auch für viele Stoffwechselprozesse ist Zink essentiell, darunter die Hormonproduktion und der Kohlenhydratstoffwechsel. Ein stabiler Stoffwechsel ist wichtig, um den Energiehaushalt im Herbst zu regulieren, wenn der Körper auf die kältere Jahreszeit vorbereitet wird. Zinkreiche Lebensmittel finden sich in verschiedenen Nahrungsgruppen. Zu den besten Quellen zählen Fleisch und Geflügel wie Rindfleisch, Lamm, Hähnchen und Pute. Auch Fisch und Meeresfrüchte, insbesondere Austern und Krabben, sind ausgezeichnete Zinklieferanten. Ich kann euch aber auch Milchprodukte wie Joghurt und Käse empfehlen oder Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte. Also mein Random Reminder in dieser Woche, Zink für den Herbst. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.